Brie Podcast Hacker News täglich. Heute mit einem Blick auf die YCS26 Launches, steigende Stromkosten durch Rechenzentren und DeepMind-CEO Demis Hassabis zur sicheren KI-Entwicklung. Dazu, wenn Sicherheitslücken in Cursor zum letzten Schutz werden und KI-Modelle, die direkt auf dem Handy laufen. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Lena, hast du dir die neuen YCS-Batches schon angeschaut? Da ist ein Startup dabei, das mich wirklich elektrisiert hat.
Lass mich raten, Agnost AI? Die extrahieren Nutzerfeedback direkt aus KI-Agent-Konversationen?
Genau. Stell dir vor, ein Kunde chattet mit einem Supportbot und sagt so nebenbei, die Exportfunktion ist echt umständlich. Agnost fischt genau dieses Signal aus dem Rauschen. Klassisches Product-Market-Fit-Tool, nur dass die Datenquelle jetzt Agent-Dialoge sind statt Umfragen.
Und das Timing könnte nicht besser sein, oder? Überall werden gerade KI-Agenten in Kundeninteraktionen ausgerollt und keiner weiß so richtig, was die Nutzer da eigentlich sagen. Aber kommen wir zu einem Thema, das uns alle betrifft. Rechenzentren treiben die Strompreise. Eine neue Studie beziffert die Mehrkosten für US-Verbraucher auf 23 Milliarden Dollar.
Das ist heftig und es ist nicht nur ein abstrakter Billionen-Dollar-Markt. Das sind ganz konkrete Stromrechnungen. Die steigen, weil Rechenzentren gigantische Kapazitäten aus dem Netz ziehen und die Infrastrukturkosten werden auf alle umgelegt. In Virginia, wo besonders viele Datacenter stehen, sind die Preise überdurchschnittlich gestiegen.
Wobei man fairerweise sagen muss, die Rechenzentren zahlen ja auch für ihren Strom. Aber das Problem ist der Netzausbau. Neue Leitungen, Transformatoren, Umspannwerke, das finanziert sich über Umlagen auf alle Verbraucher. Ein anderes Thema, das heute reingekommen ist, DeepMind-CEO Demis Hassabis hat ein langes Interview zur sicheren KI-Entwicklung gegeben.
Hassabis argumentiert, dass wir bei Frontiermodellen langsam in einen Bereich kommen, wo Vorsicht wirklich angebracht ist. Er spricht von einem schmalen Pfad. Nicht zu langsam regulieren, aber auch nicht in Panik verfallen. Interessant finde ich, dass er explizit sagt, die Wissenschaft müsse bei der Bewertung von Risiken die Führung übernehmen, nicht die Politik und nicht die Industrie allein.
Und dann haben wir noch zwei Stories, die ich persönlich spannend finde. Ein Sicherheitsforscher hat eine Zero-Day-Lücke in Cursor gefunden und vollständig publiziert, nachdem das Unternehmen nicht reagiert hat. Die alte Full-Disclosure-Debatte.
Und auf der anderen Seite des Spektrums Bonsai 27b, ein KI-Sprachmodell, das tatsächlich auf aktuellen Handys läuft. Keine Cloud, kein Rechenzentrum, alles lokal. Das sind die Themen heute. Lass uns direkt einsteigen.
Agnost AI, ein Startup aus dem aktuellen Y-Kombinator Sommerbatch, hat sich auf Hacker News vorgestellt. Die Gründer Shubham und Part bauen eine Produktanalyse-Plattform speziell für Teams, die Chat- und Voice-Agents entwickeln.
Der Knackpunkt ist, klassische Webmetriken wie Klicks und Conversion-Trichter funktionieren bei sprachbasierten Produkten einfach nicht. Und explizites Nutzerfeedback ist selten und oft geschönt.
Genau. Agnost AI liest deshalb produktionsreale Konversationen zwischen KI-Agenten und Nutzern direkt aus und erkennt darin automatisch Verhaltensmuster, die auf Probleme hindeuten.
Die Plattform sucht nach sogenannten Behavioral Failures. Das sind zum Beispiel Momente, in denen Nutzer den Agenten beschimpfen, die Gründer nennen das Rage Prompting, eine Anfrage mehrfach umformulieren, den Agenten korrigieren oder nach Funktionen fragen, die es gar nicht gibt.
Oder der Nutzer verlässt die Konversation direkt nach einer technisch korrekten, aber offenbar unbefriedigenden Antwort. Das sind Signale, die im Monitoring sonst komplett unsichtbar bleiben.
Die Gründer argumentieren, dass zwischen dem, was technisch funktioniert und dem, was Nutzer tatsächlich zufriedenstellt, eine große Lücke klafft. Agnost AI schließt diese Lücke, indem es indirektes und unausgesprochenes Feedback systematisch extrahiert.
Interessant ist auch, es gibt eine interaktive Demo, die ohne Anmeldung zugänglich ist. Man kann sich also direkt selbst ein Bild machen, wie die Analyse funktioniert.
Wichtig ist vor allem, wem das hilft. Entwicklungsteams bekommen endlich ein Werkzeug, um aus echten Nutzerdialogen zu lernen. Nicht nur aus hypothetischen Testszenarien oder verzerrten Umfragen.
Ein neues Thema. Der Energiehunger der Rechenzentren treibt in den USA die Strompreise für die breite Bevölkerung massiv in die Höhe. Theodore Curie, Energieökonom an der University of Florida, beziffert die zusätzlichen Kosten auf rund 23 Milliarden Dollar.
Fortune berichtet über die Analyse. Der Mechanismus dahinter ist eine versteckte Quersubventionierung. Anders als klassische Industrien zahlen Rechenzentren aufgrund von Sonderverträgen und günstigen Standorten oft nicht die vollen Kosten für den notwendigen Netzausbau.
Diese Differenz, darunter Investitionen in neue Leitungen und Kraftwerke, wird stattdessen über die regulären Stromtarife auf alle Haushalte und Unternehmen abgewälzt. Die finanziellen Folgen sind langfristig und lassen sich kaum rückgängig machen.
Parallel dazu zieht die Politik erste Konsequenzen. New York hat als erster Bundesstaat der USA ein Moratorium für neue Rechenzentren verhängt.
Reuters berichtet, dass dieser regulatorische Schritt die ungehinderte Expansion stoppen soll, bis die Auswirkungen auf das Stromnetz, die Preise und die Klimaziele umfassend bewertet sind.
Das ist eine echte Trendwende. Der wachsende Konflikt zwischen KI-Infrastruktur und öffentlichem Interesse wird damit offengelegt. Und New York könnte als Präzedenzfall für andere Bundesstaaten dienen.
Wir machen einen gedanklichen Sprung zu den großen Visionen der KI-Branche. Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind, hält die Entwicklung einer Artificial General Intelligence, einer KI mit allen kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns, nur noch für wenige Jahre entfernt.
Er spricht von einem entscheidenden Moment der Menschheitsgeschichte und skizziert in einem vielbeachteten Beitrag ein Rahmenwerk für sichere Frontier-KI. Hassabis entwirft also einen konkreten Plan zur Steuerung dieser Entwicklung.
Fast zeitgleich meldet sich das Team von Thinking Machines Lab mit einem bewusst anderen Ton zu Wort. Ihr Essay trägt den Titel »The Future Worth Building is Human«.
Die Mission dahinter? Künstliche Intelligenz soll den menschlichen Willen und das Urteilsvermögen erweitern, nicht ersetzen. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass die Teilhabe der Menschen eine technische Herausforderung ist, kein nachträgliches Anhängsel.
Entscheidend ist ihr Konzept der dezentralen Ausrichtung. Anders als heutige Modelle, die an wenigen Orten trainiert und dann praktisch eingefroren werden, müsse fortschrittliche Intelligenz durch kontinuierliches Feedback und Lernen von den Menschen geformt werden, denen sie dient.
Damit stehen zwei komplementäre, aber unterschiedlich akzentuierte Visionen nebeneinander. Hassabis legt einen Plan für Sicherheit durch zentrale Steuerung vor. Thinking Machines Lab mahnt verteilte Verantwortung an. Beide eint aber der Appell, jetzt die richtigen Weichen zu stellen.
Ein Fall, der zeigt, was passiert, wenn verantwortungsvolle Offenlegung scheitert. Sicherheitsforscher Aaron Portnoy und das Unternehmen MindGuard haben eine Zero-Day-Lücke im KI-Coding-Assistenten Cursor öffentlich gemacht.
Der Hintergrund ist brisant. Cursor reagierte auf wiederholte Meldungen der Schwachstelle schlicht nicht. Portnoy argumentiert, Full Disclosure sei der letzte verbliebene Schutz gewesen, um Nutzer zu warnen.
Die technische Seite. Angreifer konnten über manipulierte Projektdateien schädliche Anweisungen einschleusen. Das KI-Modell führte dann bösartigen Code aus oder extrahierte sensible Daten.
Der Fall entfachte eine breite Debatte über den Konflikt zwischen Entwicklerverantwortung und Sicherheitsforschung bei KI-Werkzeugen. Auf Hacker News erhielt der Beitrag über 250 Punkte.
Er unterstreicht zudem die Risiken von Shadow AI, wenn unternehmensweit ungeprüfte KI-Tools eingesetzt werden und zum Einfallstor für Angreifer werden.
Die zentrale Mahnung aus dieser Episode: Ohne klare Reaktionspflicht der Anbieter bleibt öffentlicher Druck manchmal die einzige Verteidigungslinie. Das gilt besonders, wenn Entwicklungswerkzeuge selbst KI-gestützt sind und ihre Sicherheitsarchitektur noch nicht ausgereift ist.
Ein beeindruckender Meilenstein für mobile KI. Das Unternehmen PrismL hat Bonsai 27b angekündigt, das erste Large Language Model mit 27 Milliarden Parametern, das direkt auf einem Smartphone läuft.
Bonsai 27b basiert auf QWEN 3.6 27b und ist das neue multimodale Flaggschiff der Bonsai-Familie. PrismML hatte zuvor schon gezeigt, dass Modelle mit 1-Bit und ternären Gewichten kommerziell nutzbar sind.
Aber jetzt erweitern sie diese Grenze auf eine völlig neue Fähigkeitsklasse. Wir sprechen hier von mehrschrittigem logischem Denken, strukturierten Werkzeugaufrufen, visuellen Aufgaben und sogar agentenbasierter Computersteuerung. Alles kohärent über viele Schritte hinweg.
Um die Dimension zu verstehen: Ein 27b-Modell in 16-Bit-Präzision belegt normalerweise etwa 54 GB Speicher. Das war für mobile Geräte bisher völlig unpraktikabel.
Die extreme Quantisierung macht den Unterschied. Durch diese Komprimierung wird der Betrieb auf einem Telefon erstmals realisierbar.
Das hat handfeste Vorteile. On-Device-KI arbeitet rechenzentrumsunabhängig und potenziell datenschutzfreundlicher. Die Verarbeitung findet lokal statt, sensible Daten verlassen das Gerät nicht.
Der Hacker-News-Beitrag erhielt über 430 Punkte, ein deutliches Signal, dass die Community hier einen Wendepunkt sieht.
Zwei neue Arbeiten zeigen fundamentale Fortschritte in der Architektur von Coding Agents. Ein Team um André Silva an der KTH Stockholm hat untersucht, ob Sprachmodelle in Coding Agents bereits intern zukünftige Programmzustände vorausberechnen.
Das Ergebnis ist bemerkenswert. Mit logistischer Regression auf verborgenen Zuständen ließ sich dekodieren, ob ein Code-Edit erfolgreich sein wird, und zwar bevor der Agent ihn überhaupt formuliert hat. Das Paper ist auf Axiv veröffentlicht.
Die Forscher nennen das Latent Programming Horizons. Diese vorausschauende Planung könnte die Effizienz drastisch steigern. Denn Agenten müssten nicht länger blind editieren und erst im Nachhinein testen, ob etwas funktioniert hat.
Parallel dazu reagiert OpenAI auf ein wachsendes Sicherheitsrisiko in Multi-Agent-Systemen. Codex, ihr Coding-Agent, verschlüsselt ab sofort die Prompts von Sub-Agenten.
Bisher lief die Kommunikation zwischen Agenten im Klartext. Das öffnete Tür und Tor für Prompt-Injection oder Datenabfluss. Jetzt werden Anweisungen und Kontext zwischen delegierenden und ausführenden Agenten abgeschirmt.
Beide Ansätze markieren gemeinsam einen Reifesprung von reaktiven Code-Generatoren hin zu planenden Systemen mit gehärteter interner Sicherheitsarchitektur.
Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, warnt in einem technischen Papier vor einem strukturellen Wandel in der KI-Finanzierung. Große KI-Unternehmen wechseln zunehmend von Eigenkapital zu Fremdkapital.
Statt auf operative Cashflows bauen sie auf schuldenbasierte Modelle. Die BITS sieht darin ein erhebliches Risiko für die globale Wirtschaft, wie sie bereits in ihrem Jahresbericht vom Juni 2026 betonte.
Entscheidend ist der Unterschied zu klassischen systemrelevanten Instituten. In der Hacker News-Diskussion werden Parallelen zu Too-Big-to-Fail-Szenarien gezogen, allerdings mit dem Hinweis, dass KI-Firmen nicht systemrelevant wie Banken sind.
Ihre spekulativen Bewertungen stehen im Vordergrund und das macht die Sache potenziell gefährlicher, weil die Verlustpuffer fehlen.
Das entscheidende Signal für die Zukunft. Wann und ob aus diesen Schulden tragbare Rückflüsse entstehen. Die BITS mahnt, diese Entwicklung genau zu beobachten, bevor aus einem Finanzierungsmodell ein systemisches Problem wird.
Zum Abschluss ein Experiment, das zeigt, wie zugänglich fortschrittliche KI-Trainingsmethoden bereits geworden sind. Ein Hobbyentwickler hat unter dem Namen iTrainsEye einen Reinforcement Learning Agenten gebaut, der selbstständig andere KI-Modelle trainiert.
Der Clou sind die Kosten. Das gesamte automatisierte Metatraining schlug mit nur rund 1,300 US-Dollar zu Buche. Das liegt in einem Bereich, der für ambitionierte Einzelentwickler und kleine Teams erschwinglich ist.
Das Projekt wurde auf Hacker News vorgestellt und erhielt dort fast 90 Punkte. Der Quellcode ist öffentlich auf GitHub einsehbar.
Was hier signalisiert wird, RL-basierte Optimierung ist nicht mehr zwingend an exklusive Großrechnerinfrastruktur gebunden. Das hat Potenzial zur Demokratisierung.
Die offene Frage ist, ob sich aus diesem Ansatz reproduzierbare Trainingspipelines für die Open-Source-Community ableiten lassen. Wenn ja, könnte das die Einstiegshürde für viele Entwicklerteams deutlich senken.
Fangen wir mit einem Konzept an, das die Mensch-KI-Interaktion grundlegend verändern könnte. Gwern Branwen, eine bekannte Stimme in der KI-Szene, schlägt sogenannte Guardian Angels vor, also persönliche KI-Assistenten, die weit über das hinausgehen, was wir heute von Chatbots kennen.
Der Kern des Vorschlags, diese Systeme sollen die Werte und Präferenzen des Nutzers nicht nur oberflächlich bedienen, sondern regelrecht nachbilden. Branwen spricht von einem Upload der Persönlichkeit. Das Ziel ist, die Person zu verstärken, nicht zu ersetzen.
Technisch geht es darum, Sprachmodelle durch dynamische Evaluierung, aktives Lernen und intensive innere Monologsuche so zu trainieren, dass sie Sicherheits- und Produktivitätsentscheidungen aktiv unterstützen. Branwen argumentiert, dass aktuelle Chatbots aufgrund falscher Anreizstrukturen oft eigennützig agieren.
Guardian Angels sollen dagegen als vertrauenswürdige Instanz gegen immer leistungsfähigere, potenziell schädliche KI fungieren, wie nur es besonders bei persönlichen Daten und Cybersicherheit. Branwen sieht darin kurz- bis mittelfristige Produktivitätsgewinne und einen echten Paradigmenwechsel.
Und damit zu einem völlig anderen Forschungsansatz. Ein Hobbyforscher namens Benjamin Bai hat Jan LeCans JEPA-Architektur von Grund auf neu implementiert und auf Super Mario Bros. Trainiert. Das Projekt heißt LeMario und beweist etwas Entscheidendes. Solche World Models kommen komplett ohne generative Bilddekodierung aus.
Das Modell lernt die Weltdynamik allein aus Pixeln und Aktionen. In ersten Tests übertraf es starke Vergleichsmodelle bei der Vorhersage der nächsten 5 Spielzustände und, das ist besonders spannend, es generalisierte auf unbekannte Spielabschnitte.
Die belohnungsfreie Planung funktionierte tatsächlich. Mario konnte zu nahegelegenen Bildzielen navigieren und stoppte präzise innerhalb von 2 bis 5 Pixeln. Aber sobald das Ziel weiter ins Level verlegt wurde, scheiterte die Planung zuverlässig. Komplexere Sprünge schaffte Mario nicht.
Die Implikation ist klar, Lemario zeigt einen vielversprechenden, wenn auch noch limitierten neuen Pfad für KI-Weltverständnis jenseits generativer Modelle. Der nächste logische Schritt wäre, die Planungsreichweite für komplexere Umgebungen zu skalieren.
Ein Thema, das auf Hacker News über 380 Punkte gesammelt hat. Die Autorin Jenny Yun reflektiert in einem viel diskutierten Essay, dass sie bei sich und anderen eine Tendenz beobachtet, das eigene Denken zunehmend an KI auszulagern.
Yun verweist auf die Kurzgeschichte The Perfect Match von Ken Liu und warnt davor, dass die bequeme Nutzung von KI für Recherche und logisches Schlussfolgern langfristig die Autonomie und den Wert des eigenständigen Denkens untergraben könnte. Interessant ist übrigens, die Notizen zu ihrem Essay entstanden bewusst offline, auf einem Flug ohne Internetzugang und ohne KI.
Die Frage, die sie aufwirft, ist grundsätzlich: Verkümmern unsere kognitiven Fähigkeiten, wenn wir von trivialen Entscheidungen bis zur kreativen Arbeit alles an Modelle delegieren?
Es ist eine unbequeme Frage, gerade weil die Nutzung von KI-Tools ja aktiv gefördert wird, in Unternehmen, an Universitäten, überall. Yun zwingt uns, die Kehrseite dieser Bequemlichkeit zu sehen.
Kurios wird es bei einem Python-Skript, das ein Nutzer gebastelt hat, um Claude bestimmte Lieblingsfloskeln auszutreiben. Wörter wie Load-Bearing oder Honest-Take werden gegen absurde Platzhalter wie Cooked und Spicy-Dudette ausgetauscht.
Halb Parodie, halb praktischer Workaround. Aber dahinter steckt ein echtes Frustrationsphänomen. Viele Nutzer regen sich über diese sprachlichen Ticks auf, die Claude inflationär verwendet.
Und dann gibt es noch einen zweiten Beitrag mit über 170 Punkten, der eine viel grundsätzlichere Warnung ausspricht. Die These: Wer nur im Rausch mit dutzenden KI-Instanzen drauflosbaut, produziert meist ungenutzten KI-Schrott.
Der Autor Adi fordert stattdessen, sich immer wieder die unbequeme Realität ins Gesicht schlagen zu lassen. Sein Titel ist Programm Punch Yourself in the Face with Reality. Wer im KI-Zeitalter gewinnen will, muss aus der Selbsttäuschung und dem endlosen Prompt-Gefrickel ausbrechen.
Wechseln wir zu einem sehr praktischen Thema. Terence Eden, ein britischer Technologieblogger, berichtet von einer 7-wöchigen Europareise, für die er nur einen einzigen kompakten Universalladestein mitnahm.
Dieser besaß einen leistungsstarken USB-C-PD-Anschluss für schnelles Laden von Telefon und Laptop, 2 weitere USB-C-Ports für andere Geräte und einen praktischen Durchgangsstecker. Seine USB-A-Buchsen blieben die ganze Reise über völlig ungenutzt.
Edens Erfahrung untermauert seine Vision. Ein Kabel für alles. Der alte Schnittstellendschungel hat seiner Meinung nach endgültig ausgedient. Der Beitrag hat 164 Punkte gesammelt, was zeigt, wie sehr dieses Thema die Leute beschäftigt.
Es ist tatsächlich ein Plädoyer für radikale Vereinheitlichung. Eden argumentiert, dass USB-C inzwischen leistungsfähig genug ist, um wirklich jedes Gerät abzudecken. Vom Smartphone bis zum Laptop, von Kopfhörern bis zur tragbaren Konsole.
Ein Schritt in Richtung nachhaltigere Open-Source-Pflege. GitHub hat Dependerbot mit einer neuen Standardeinstellung versehen. Version-Updates werden jetzt erst als Pull-Request geöffnet, wenn ein neues Release mindestens 3 Tage im Register verfügbar war.
Diese Abkühlphase minus der sogenannte Cooldown soll Maintainer vor Update-Müdigkeit schützen und vor allem vor Supply-Chain-Angriffen. Neue Releases sind nämlich ein häufiger Einstiegspunkt für kompromittierte Versionen.
Die Verzögerung gibt der Community Zeit, fehlerhafte oder bösartige Pakete zu erkennen, bevor sie ungeprüft in Projekte einfließen. Und das Beste: Nutzer müssen nichts konfigurieren, die Funktion ist standardmäßig aktiv.
Das signalisiert einen bewussteren Ansatz in der automatisierten Abhängigkeitspflege. Nicht jedes Update muss sofort eingespielt werden. Manchmal ist Abwarten die klügere Sicherheitsstrategie.
Ein weiteres Thema aus der Entwickler-Community, Alex Edwards, beschreibt in einem Blogbeitrag mit 118 Punkten, wie er HTMX mit Go kombiniert. Sein Ansatz: HTMX gezielt für eine Prise Interaktivität einsetzen, um app-ähnliche Oberflächen mit minimalem JavaScript zu erreichen.
Die Stärke sieht er in der konsistenten, serverseitigen HTML-Generierung über GOS HTML-Template-Paket. Dadurch bleibt die Anwendung sicher und wartbar, ohne auf ein schweres Frontend-Framework angewiesen zu sein.
Edwards geht es um eine pragmatische Architektur, Statt ein komplexes React- oder View-Frontend aufzusetzen, generiert der Go-Server vollständige HTML-Fragmente, die HTMX dann dynamisch austauscht.
Das ist ein Ansatz, der in letzter Zeit deutlich an Popularität gewinnt. Gerade bei Teams, die den JavaScript-Overhead reduzieren wollen und ihre Kernlogik ohnehin serverseitig halten.
Und zum Schluss noch ein Ausblick auf die Zukunft von C++. Ryan Keene hat auf Hacker News eine Library vorgestellt, die zeigt, wie C++26 Reflection klassische Template-Metaprogrammierung ablösen könnte, konkret bei Type Erasure.
Wer bisher komplexe Erasure jenseits von std any oder std function bauen musste, weiß, wie schmerzhaft das ist. Oft über 100 Zeilen fehleranfälligen Code oder Rückgriff auf Boilerplate-lastige Bibliotheken wie boost.typeerasure.
Keens Library namens RecurDuck nutzt C++26 Reflection, um diesen Aufwand drastisch zu reduzieren, ohne Anpassbarkeit oder Performance einzubüßen. Der Code ist auf GitHub verfügbar und kann bereits im Compiler Explorer getestet werden.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Reflection die Sprache fundamental verändern wird. Weniger Magie, weniger Boilerplate, klarere Absichten im Code. Wer C++26 im Auge behält, sollte sich diese Library anschauen.
Spectral Compute hat eine Bibliothek namens Scylla entwickelt, Open Source, die als direkter CUDA-Ersatz funktioniert.
Das Spannende daran, anders als Übersetzungstools wie Happify arbeitet Scylla als Drop-in-Replacement. CUDA-Aufrufe werden zur Laufzeit direkt auf AMD, Intel oder andere GPUs abgebildet.
Genau, man muss den Originalcode nicht ändern. Erste Tests zeigen vielversprechende Leistung, auch wenn die Abdeckung der gesamten CUDA-API noch ausgebaut werden muss.
Branchenbeobachter sehen darin einen möglichen Weg, die Bindung an NVIDIA zu lockern, aber sie warnen auch, tiefere CUDA-Features und NVIDIAs ständige API-Änderungen machen die Kompatibilität zur echten Herausforderung.
Und der Druck wächst ja. Rechenzentren und Regulierungsbehörden treiben die Suche nach portablen Lösungen voran. NVIDIA dominiert zwar weiterhin das Hochleistungsrechnen, aber der Wunsch nach Unabhängigkeit wird lauter.
Damit sind wir beim nächsten Thema und das bleibt bei Linux, aber wechselt die Perspektive.
Marconet hat die Eingabelatenz unter Linux gemessen, und zwar richtig praxisnah, mit einem 1000-Hertz-Maussensor und einer Hochgeschwindigkeitskamera.
Getestet wurde in CS2 unter KDE Plasma, sechste das Ergebnis. Wayland mit nativem Pipewire erreicht 11,2 Millisekunden. Das ist rund 2 Millisekunden besser als X11 ohne Compositing.
Mit Variable Refresh Rate, also VRR, sinkt die Verzögerung unter Wayland noch weiter auf 9,6 Millisekunden.
Aber der größte Gewinn kommt durch DXVK Low Latency. Dieser spezielle DXVK-Build drückt die Werte unter Wayland auf nur 7,0 Millisekunden.
X-Wayland ist dagegen der klare Verlierer mit 20,8 Millisekunden. Das zeigt, Wayland hat messbare Latenzvorteile, aber nur im nativen Modus.
Und genau da liegt die Komplexität. Solange Anwendungen auf die X-Wayland-Brücke angewiesen sind, büßen sie spürbar ein. Die vollständige Ablösung von X11 bleibt also ein schwieriger Prozess.
Ein bemerkenswerter Durchbruch aus Indien. Neurowissenschaftler am Indian Institute of Technology Delhi haben den bislang detailliertesten 3D-Atlas des menschlichen Hirnstamms veröffentlicht.
Der BBC-Korrespondent Sutik Biswas berichtete darüber, das Team hat den Hirnstamm in über 7.000 hauchdünne Scheiben segmentiert und mikroskopisch erfasst.
Die Auflösung geht bis auf Zellebene. Kerngebiete und Faserbahnen sind in einer Genauigkeit abgebildet, die es so noch nie gab.
Neuroanatom Professor Andrew Seth betont, dass dieser Atlas eine entscheidende Lücke schließt. Der Hirnstamm reguliert Atmung, Herzschlag und Schlaf, war aber strukturell viel weniger erforscht als der Cortex.
Und das hat klinische Relevanz. Die offen zugänglichen Daten sollen präzisere Zielpunkte für tiefe Hirnstimulation liefern, etwa bei Parkinson oder chronischen Schmerzen.
Experten werten das als international beachteten Durchbruch mit unmittelbarem translationalen Potenzial für personalisierte Neurochirurgie und Hirnstammimplantate.
Ein anderes Thema: Die Polizei von Vancouver hat ein kleines, aber potenziell lebensrettendes Feature auf ihrer Website integriert.
Einen Quick-Escape-Button, ein einziger Klick und die Seite schließt sich, wird vollständig aus dem Browserverlauf getilgt, keine Spuren bleiben zurück.
Das richtet sich an Betroffene häuslicher Gewalt. Der Täter kann nicht nachvollziehen, dass Hilfe gesucht wurde. Der Button ist prominent platziert.
Was mich daran beeindruckt, es ist eine rein technische Schutzmaßnahme ohne großen Aufwand umgesetzt. aber es zeigt, wie simples Webdesign konkreten Opferschutz leisten kann.
Und die Seite bietet zusätzlich eine breite Sprachauswahl, von Arabisch über Spanisch bis Yoruba. Dutzende Optionen. Das erhöht die Zugänglichkeit für diverse Communities.
Diese Kombination aus einfacher Technik und durchdachter Umsetzung beweist, lebensrettende digitale Sicherheitsvorkehrungen brauchen keine komplexen Systeme.
Wir müssen über eine besorgniserregende Entwicklung in Deutschland sprechen. Die Bundesregierung will das Informationsfreiheitsgesetz drastisch einschränken.
Konkret geht es um eine Reform aus dem konservativen Innenpolitikumfeld. Ausländische Personen und Organisationen sollen künftig weitgehend von Anfragen ausgeschlossen werden.
Und es kommt noch schlimmer. Behörden sollen das Recht erhalten, Anträge pauschal abzulehnen, sobald ihnen der Verwaltungsaufwand zu hoch erscheint.
Kritiker von Transparency International und Frag den Staat warnen vor einem Systemwechsel hin zu intransparenten Herrschaftsstrukturen und einer Entmündigung der Zivilgesellschaft.
Die Pläne kommen aus dem Haus von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, im Kabinett von Kanzler Friedrich Merz. Das bedeutet eine konkrete Schwächung investigativer Recherchen.
Und im internationalen Vergleich isoliert sich Deutschland mit dieser Abkehr von offenem Regierungshandeln. Während weltweit mehr Transparenz gefordert wird, mauert Deutschland Bürgerrechte auf Information ein.
Noch eine regulatorische Entwicklung mit problematischen Nebenwirkungen. Die EU plant eine digitale Altersverifikation über die EU Digital Identity Wallet.
Die technische Spezifikation liegt auf GitHub minus und sie offenbart ein fundamentales Problem. Das Verfahren basiert auf einer App, die ausschließlich für Android und iOS ausgelegt ist.
Für alternative mobile Betriebssysteme gibt es keine vorgesehene Implementierung. Das führt faktisch zu einem regulatorischen Quasi-Monopol der beiden großen Plattformbetreiber.
Die Konsequenz ist hart. Wer ein Smartphone mit einem anderen System nutzt, wird von altersbeschränkten Online-Diensten einfach ausgeschlossen.
Betroffene Nutzer haben keine Möglichkeit zur Verifikation ohne Gerätewechsel. Die technische Umsetzung untergräbt damit das eigentliche Ziel digitaler Souveränität.
Stattdessen schafft sie eine neue Hürde für Marktzugang und Wettbewerb, das genaue Gegenteil von dem, was europäische Digitalpolitik erreichen will.
Weiter nach Australien, wo es eine ungewöhnliche energiepolitische Maßnahme gibt. Stromversorger werden verpflichtet, Haushalten jeden Tag 3 Stunden kostenlosen Strom anzubieten.
Das ist eine direkte Reaktion auf das massive Überangebot an Solarstrom zur Mittagszeit. Die Netze werden belastet, es kommt zu Negativpreisen.
Energieminister Chris Bowen stellte das als Teil der Energiewende vor. Das kostenlose Kontingent gilt voraussichtlich zwischen 11 und 14 Uhr.
Der Gedanke dahinter, den Verbrauch gezielt in die Überschussphasen lenken und gleichzeitig die Stromrechnung entlasten.
Aber es bleiben offene Fragen. Wie werden die Kosten auf alle Kunden umgelegt und schafft das Modell echte Anreize für flexible Verbraucher, etwa für E-Autoladung oder Wärmepumpen?
Die Idee ist charmant, aber die konkrete Umsetzung wird zeigen, ob Gratisstrom während der Mittagsstunden wirklich eine sozialpolitisch wirksame Maßnahme ist.
Zum Abschluss etwas Leichteres. Ein Projekt namens Färber Prima macht die Kunst des ersten Satzes zur Browser-Startseite.
Der Creator-Pleaterin hat jahrelang Eröffnungszeilen gesammelt und fast 60 davon kuratiert aus den Annalen der Weltliteratur, präsentiert auf schlichtem Hintergrund.
Das Motto: Lass die Worte für sich selbst sprechen. Jedes Öffnen des Browsers liefert einen neuen Einstieg. Von Call Me Ishmael bis zu Kafkas Verwandlung.
Die Show AN Community hat begeistert reagiert. Viele baten direkt um eine Funktion, mit der man weitere ikonische Sätze einreichen kann.
Ein Nutzer schlug auch gleich Kafkas Eröffnungszeile als Ergänzung vor. Die Essenz des Projekts ist ein stilles, liebevolles Ritual für Literaturfans.
Das verführt zum Weiterlesen. Ein kleines, feines Werkzeug, das zeigt, wie viel Kraft in einem einzigen, gut gewählten ersten Satz steckt.
Der Entwickler Armin Raunacher schreibt in seinem Blog über ein Gefühl, das viele kennen dürften. Dieses leichte Unbehagen, wenn Software sich plötzlich anders verhält als erwartet.
Er spricht von Vibe-kodierten Systemen, also Code, der nicht mehr klassisch geschrieben, sondern durch KI-generierte Vorschläge zusammengesetzt wird. Das Ergebnis, so Raunacher, verändere sich manchmal fast zufällig und unvorhersehbar.
Dieses chaotische Moment brachte ihn zu einem überraschenden Bild. Bruegels Gemälde vom Turmbau zu Babel. Schon auf dem Bild sieht der Turm seltsam unfertig aus, als ob verschiedene Baustile unkontrolliert aufeinanderprallen.
Genau darin liegt Ronachas Parallele. Die biblische Geschichte, sagt er, ist nicht nur eine Warnung vor Hochmut. Sie erzählt vor allem von der Einheit der Menschheit, die diesen gewaltigen technischen Fortschritt überhaupt erst möglich machte.
Der entscheidende Punkt: Gott zerstört in der alten Erzählung nicht die Ziegel oder die Technologie. Er verwirrt die Sprache, er zerbricht die gemeinsame Grundlage der Zusammenarbeit.
Ronacher sieht darin eine tiefere Wahrheit über unseren eigenen zivilisatorischen Drang. Wir bauen immer weiter, immer höher, minusabhängig davon, ob die Fundamente noch halten.
Weiter zu einer philosophischen These, die unseren Alltag neu erklärt. Die Philosophin Agnes Kallert hat einen Begriff geprägt, den man sofort versteht, sobald man ihn einmal gehört hat, den Unikontext.
Ihre Grundidee ist radikal einfach. Es gibt keinen getrennten Lebensbereich für die Familie und einen anderen für den Beruf. Alles menschliche Handeln findet in einem einzigen geteilten Kontext statt.
Kallert argumentiert, dass die Vorstellung getrennter Kontexte eine Illusion ist, die wir uns selbst aufrechterhalten und die immer brüchiger wird. Wir spüren das jeden Tag, wenn private Sorgen in die Arbeit hineinragen oder umgekehrt.
Genau das erklärt für sie auch, warum wir uns ständig mit anderen vergleichen, warum digitale Ablenkungen uns so hartnäckig verfolgen. Es gibt kein Außerhalb mehr, kein Raum, der wirklich abgeschottet wäre.
Aus dieser Einsicht folgt für Kallert eine überraschend klare Konsequenz, ein einheitliches Moralverständnis. Die künstlichen Grenzen zwischen unseren Rollen lösen sich auf.
Kallert meint, sobald man den Unikontext erkannt hat, sieht man ihn überall, von der Gleichförmigkeit modernen Designs bis hin zu schlechten Nachrichten. Eine einfache Antwort auf viele scheinbar unzusammenhängende Phänomene.
Bleiben wir bei konkreten Alltagserfahrungen. Der Softwareentwickler Guillaume Ndinou beschreibt in einem Blog-Eintrag ein Miniaturdrama, das jeder kennt, die Eingabe seines Geburtsdatums in ein digitales Formular.
Konkret geht es um das Schweizer Behörden-Login-System AgoOf, das seit 2024 im Einsatz ist und inzwischen 1,6 Millionen Konten zählt. Klingt beeindruckend, bis man den Geburtstag eintippen will.
Statt einfach die Ziffernfolge 0101-1990 durchtippen zu dürfen, zwingt einen das Feld in drei separate Kästchen. Tag, Monat, Jahr.
Und hier wird es ärgerlich. Nach zwei Ziffern springt das System automatisch zum nächsten Feld. Hat man sich vertippt, kommt man intuitiv kaum zurück. Die vermeintlich intelligente Validierung wird zum Hindernis.
Ndinous Wunsch ist so simpel wie fundamental. Lasst mich einfach Ziffern schreiben. Kein automatisches Springen, keine künstliche Segmentierung.
Es ist ein winziges Problem und genau deshalb so aussagekräftig. Übertriebene Formularvalidierung verliert den Menschen aus dem Blick. Die Technik denkt mit und denkt dabei falsch.
Das war unsere heutige Runde durch die Tech-Welt. Von KI-Feedback-Tools über explodierende Strompreise durch Rechenzentren bis hin zu Mario-spielenden Weltmodellen.
Und nicht zu vergessen die spannende Debatte, ob wir dem KI-Assistenten inzwischen zu viel Arbeit abgeben. Dazu die Cursor-Sicherheitslücke Bonsai 27b auf dem Smartphone und die CUDA-Alternativen, ein volles Programm.
Was mich besonders beschäftigt hat, diese 23 Milliarden Dollar, die Datenzentren die US-Strompreise nach oben treiben. Das ist keine abstrakte Zahl mehr, das spüren echte Haushalte.
Absolut. Und während New York als erster Bundesstaat genehmigungspflichtige Rechenzentren einführt, verschiebt sich die Finanzierung des gesamten KI-Booms zunehmend von klassischen Investments hin zu Schuldenmodellen. Spannend, wie diese Infrastruktur realwirtschaftlich wirkt.
Gleichzeitig die positiven Signale. Demis Hassabis Fahrplan für sichere KI, die indischen Forscher mit dem detailreichsten 3D-Hirnstammatlas oder dieser RL-Agent, der für nur 1,300-Dollar-Modelle trainiert.
Und dann diese fast philosophische Klammer, Agnes Kallerts Unikontexttheorie, der niemals endende Turm und die Frage, ob wir Ziffern nicht einfach ohne Formatierungszwang eingeben dürfen. Das Internet hat eben viele Ebenen.
Unbedingt. Wir verabschieden uns für heute. Abonniert den Feed, schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin bleibt neugierig.
Macht's gut und denkt dran, USB-C für alles. War zumindest ein starkes Plädoyer heute. Tschüss.